Doch, schön Herbstsonntag. Muss erstmal rausgucken, was wirklich schön ist. Herbstwetter ist nicht mein Wetter, außer die Sonne scheint. So. Ich glaube, ich würde gerne nochmal beten. Jesus, wir möchten jetzt Danke sagen für diesen Tag, für diese Zeit hier in deiner Gegenwart und wie wir es vorhin gesungen haben, wir treten mit unserem ganzen Sein in Gnade ein. Und das wollen wir tun. Wir wollen uns öffnen, wir wollen unsere Herzen öffnen, wir wollen wirklich in den Raum der Gnade eintreten, Jesus. Und wir wollen all das, was uns beschäftigt, an Sorgen, Ängsten, an was uns vielleicht schon, was morgen betrifft oder den Rest des Tages, all die Dinge, die unsere Aufmerksamkeit nehmen und in Anspruch nehmen, die wollen wir einfach zur Seite legen, Jesus. Und wir wollen wirklich diese Zeit nehmen hier. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen unser Herzen öffnen, dass du reden kannst zu uns, zu unserem Herzen. Und wir wünschen uns nichts mehr, Gott, als dass du uns begegnest, dass du hineinsprichst in unser Leben. Denn deine Worte sind Wahrheit, deine Worte sind Leben, deine Worte haben Kraft, Gott, das Leben eines jeden Einzelnen zu verändern und in das Beste zu verwandeln, was du dir erdacht hast für uns Menschen. Heiliger Geist, komm und schließ uns dein Wort auf, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen und lass uns heute Morgen einfach deine Stimme hören. Amen. Vor ein paar Wochen war ich hier, da habe ich mit euch über Hol's dir zurück gesprochen und darüber, dass wir alle in unserem Leben ja so, wir sind auf einer Reise in unserer Nachfolge mit Jesus, ja? Und wir gehen dann durch über Berg und Tal und wir sind unterwegs und wie es auch so ist, wenn man als Christ in der Gemeinde ist, wir sind mit Geschwistern zusammen oder menschelt's auch und wir alle lassen unserem Leben mit Gott, unserer Nachfolge, lassen wir federn. Wir alle erleben Enttäuschung, wir alle erleben Verletzung, wir alle erleben auch einfach Dinge, die einfach Narben hinterlassen in unserem Leben, ne? Bei all dem Guten, was wir auch erleben. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass wir auch immer wieder Dinge erleben in unserem Leben, in der Nachfolge mit Jesus, wo wir denken, das hätte jetzt nicht sein müssen. Weil wir einfach auf dieser Erde leben, wir leben in einer gefallenen Welt und da ist es einfach so. Und wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es auch. Und deswegen werden wir enttäuscht, deswegen werden wir verletzt, deswegen werden wir Narben davontragen. Und die Sache ist, Jesus hat es ja selber gesagt, ja, in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Wir leben in einer Welt, wo der Dieb, der Feind, der Teufel, wie du ihn nennen möchtest, er interessiert ist, das, was Gott in dich hineingelegt hat, das, was Gott sich für dich erdacht hat, den Plan Gottes, den Gott für dein Leben hat, den Segen, den Gott in dein Leben hineingebracht und den Segen, den er in dein Leben hineinbringen möchte, er hat sich ein Ziel gesetzt. Er möchte es rauben, er möchte es stehlen, er möchte es zerstören, er möchte es zertreten. Und seine liebste Spielwiese, dort wo der Feind sich am meisten und am liebsten austobt, sind unsere Beziehungen. Die größte und die beste Spielwiese, wo er sich austoben möchte, der Feind, sind unsere Beziehungen. Das sind unsere Familien, Ehen, das sind Freundschaften, das ist die Gemeinde. Weil er weiß, dort, wo er Zwietracht sehen kann, dort, wo er Menschen auseinanderbringen kann, dort geht Segen verloren, dort geht Leben verloren und dort wird er Menschen zerstören. Und das ist sein größtes Ziel. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir können es uns zurückholen. Jesus hat gesagt, der Dieb kommt zwar und tut dies alles und er hat das auf seine Agenda geschrieben, aber ich sag dir eins, Jesus hat gesagt, ich komme. und bring Leben. Ich komme und stell wieder her. Und deswegen kam Jesus auf diese Erde und starb am Kreuz auf Golgatha, um das wiederherzustellen, was der Feind zerstört und gestohlen hat. Um das wieder zurückzubringen, um das wieder zusammenzuführen, was der Feind auseinandergerissen hat. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Der Teufel kommt, der Dieb kommt, um zum Zweien, Jesus kommt und eint. Der Dieb kommt und er trennt und er will alles auseinander trennen, was nur irgendwie geht. Er will Zwietracht sehen, Uneinheit, Spaltung. Aber Jesus kommt und er will zusammenführen, was zusammengehört. Der Dieb kommt und er will zerstören. Jesus kommt und stellt wieder her. Und das ist, was Jesus uns verheißt. Für jeden Einzelnen von uns. Für dein persönliches Leben. Für das, was der Teufel dir gestohlen hat. Was der Teufel bei dir zerstört hat. Für deine Ehe, für deine Familie, für dein Leben. Für euch, für uns als Gemeinde, als Leib Christi. Jesus hat gesagt, ich komme und stelle wieder her. Und wiederherstellen bedeutet nicht, okay, wir gucken jetzt mal, dass sich die Wogen glätten, sondern es bedeutet wiederherstellen, wieder zurückführen zum Ursprung, zu dem Guten, das, was mal war, wieder zurückzuholen. Das ist Wiederherstellung. Jesus hat einen Plan, Gott hat einen Plan. Das Paradies, was mal war, er wird es wiederherstellen. Er hat die Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder möglich gemacht. Er hat es wiederhergestellt. Und so möchte Gott auch das, was in unserem Leben gestohlen und zerstört und zertreten worden ist, möchte Gott wiederherstellen. Er möchte nicht nur Wunden verarzten und nicht nur trösten. Er möchte wieder zurückbringen. Er möchte wieder zurückführen. Er möchte wieder zusammenführen. Er möchte wieder, dass es zum Ursprung kommt, wo es mal gut war. Jesus war, als er mit seinen Jüngern zusammen war und er wusste, es steht kurz vor der Kreuzigung und die Zeit läuft einfach ab und Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Da sagte er in Johannes 13, Vers 34 zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus hatte ein paar wenige Stunden, er wusste, ich werde jetzt verraten, ich werde überführt und ich werde am Kreuz sterben und ich werde meine Mission hier auf Erden beenden. Und er hatte noch ein paar Stunden mit seinen Jüngern, seinen engsten Freunden, sein engster vertrauter Kreis. Und er saß mit ihnen zusammen. Und ich meine, wenn du weißt, es sind die letzten Stunden, du hast nicht mehr viel Zeit, da überlegst du dir sehr genau, was du ihnen noch mitten auf den Weg gibst. Dann redest du nicht irgendwie übers Wetter, übers Hobby oder wie hat gestern Bayern München gespielt, auch wenn das wichtig ist. Aber Jesus hat über die wirklich wichtigen Dinge, die in seinem Herzen brannten, auf die es ankam, darüber hat er mit ihnen in den letzten Stunden geredet. Und dann sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Bitte, ein neues Gebot? Ist doch kein neues Gebot. Liebt einander. Aber ich glaube, was Jesus sagen wollte, war, ich meine, er war die ganze Zeit mit seinen Jüngern zusammen. Und er hat den Jüngern gezeigt, hier Jungs, ich zeige euch hier, wie es geht. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich nicht mehr da bin, dann folgt meinem Beispiel, tut, was ich getan habe. Geht hin, predigt das Evangelium, heilt Kranke und baut das Reich Gottes, verkündet die gute Botschaft. Und er hat ihnen gezeigt und vorgelebt, was er meinte. Und als er dann mit seinen Jüngern zusammen war, sagte er, Jungs, ich habe euch die ganzen Skills gezeigt. Ich habe euch alles gezeigt. Ich habe euch vorgemacht. Ich habe euch gesagt, was ihr tun sollt, wenn ich nicht mehr da bin. Ihr habt einen ganz klaren Plan. Ihr habt einen ganz klaren Auftrag. Ihr habt eine ganz klare Anleitung. Und dann sagte er in den letzten Stunden, aber eins gebe ich euch noch mit. Eins. Ganz oben auf die Agenda schreibt euch eine Sache auf die Fahne. Bei all dem, dass ihr das Evangelium predigt, bei all dem, dass ihr Kranke heilt, bei all dem, dass ihr Dämonen austreibt, bei all dem, dass ihr Reich Gottes baut, bei all dem, eins steht über allem. Ein Gebot gebe ich euch. Eine Sache vernachlässigt nicht. Eine Sache vergesst nicht. Eine Sache ist das alles, wo all, das steht über allem. Liebt einander. Ja, ihr sollt Reich Gottes bauen. Ja, ihr sollt vorangehen. Ihr sollt das tun, was ich tun. Ihr sollt die Zeichen und Wunder tun, die ich getan habe. Ja, ihr sollt die Botschaft predigen. Ihr sollt Reich Gottes bauen. Aber über allem steht: Ein Gebot gebe ich euch. Eine Sache. Und das ist das Arno. Das ist das Allerwichtigste. Liebt einander. Seht zu, dass euch niemand auseinanderreißt. Seht zu, dass keine Trennung kommt. Seht zu, dass ihr zusammenbleibt, dass ihr zusammenhaltet, dass ihr zusammensteht, einer für den anderen, dass nichts zwischen euch kommt, dass ihr füreinander eintretet, füreinander da seid, miteinander diesen Weg geht. Das ist mein Gebot an euch. Das ist, worauf es ankommt. Der Feind kommt, um zu stehlen, zu trennen, zu vernichten, zu töten und zu zerstören. Ich komme, um wiederherzustellen, um Leben zu bringen. Seht zu, dass nichts euch trennt, sondern achtet auf eine Sache, dass ihr einander liebt. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr wahrhaftig meine Jünger seid. Das ist nicht, dass Jesus auf einmal sagt, hier Wunder, Zeichen und Reich Gottes und all das, was ihr vorher gesehen habt, dass wir hier die tausend von Menschen gespeist haben mit ein paar Laiben Brot, dass das nichts wert wäre. Er hat nicht das eine gegen das andere ausgespielt, aber er hat gesagt, Leute, was bringt das, wenn unter euch Zwietracht, Streit, Eifersucht, Uneinheit herrscht? Liebt einander. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr wahrhaftig meine Jünger seid. Weil Jesus wusste, und ich meine, jeder Paartherapeut weiß es auch, kam ein bisschen später drauf als Jesus. Jesus hat es schon vor 2000 Jahren gesagt, oder? Jesus sagte eigentlich nichts anderes, liebt einander, weil Liebe ist das Größte. Liebe hält eine Gemeinschaft zusammen. Aber das Ding und die Herausforderung bei dieser ganzen Sache ist, Liebe stirbt ohne Versöhnung. Und ohne Versöhnung stirbt jede Gemeinschaft. Das ist die Herausforderung. Und das wusste Jesus auch. Deswegen sagt er seinen Jüngern, liebt einander, liebe du deinen Nächsten. Und er sagte, liebt ihr euch gegeneinander, gegenseitig. Und dafür braucht es Versöhnung, ein versöhnliches Herz, eine versöhnliche Herzenshaltung. Und es ist so wichtig, dass wir lernen und dass uns bewusst ist, Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Liebe ist nicht dann da, wenn jemand mir etwas Gutes tut, mir gegenüber sich liebevoll und gütig und nachsichtig und ja nett verhält. Liebe bedeutet, dass wir aufeinander zugehen, dass wir auch selbst dort, wo wir uns verletzen, wo wir uns enttäuschen, wo wir uns streiten, wo wir vielleicht uneins sind, dass wir immer wieder an den Punkt kommen der Versöhnung. Denn wenn wir diese Versöhnung nicht leben können, wenn wir nicht schaffen, Versöhnung zu leben, dann stirbt die Liebe. Und dann stirbt jede Gemeinschaft. Ob es die Familie ist, ob es Eltern, Kinder sind, ob es Ehen sind, ob es Freundschaften sind, ob es Gemeinden sind. Ganze Nationen werden entzweit, wo keine Liebe herrscht und wo keine Versöhnung geschieht. Liebe braucht Versöhnung. Und das ist eine riesen Herausforderung. Liebe braucht Versöhnung. Denn Versöhnung fängt immer bei mir an. Nicht bei dem anderen. Versöhnung fängt bei mir an. wenn ich über Versöhnung nachdenke und denke dann immer, er aber, sie aber, die aber, dann habe ich Versöhnung nicht verstanden. Und ich behaupte, dort wo Liebe herrscht, dort wo Liebe in unserem Herzen ist, da ist Versöhnung in unserem Herz, Versöhnungsbereitschaft, eine versöhnliche Haltung. Dort, wo keine Versöhnung in unserem Herzen ist, keine Bereitschaft der Versöhnung, auf den anderen zuzugehen, dort ist auch keine Liebe. Weil Liebe stirbt ohne die Bereitschaft von Versöhnung. Und mir wurde das vor einiger Zeit mir so bewusst und wieder so klar, wo ich denke, ich glaube, das ist es doch, was Gott sich wünscht für uns als Christen, als sein Leib. Gott, die Bibel spricht nicht umsonst von ein Leib, von einer Braut, von seiner Gemeinde, ja, von Einheit. Etwas, was zusammengehört. Es sind nicht irgendwie einzelne Individuen, die alle irgendwie, jeder macht so sein eigenes Ding. Und es ist nicht egal, ob Streit und Zankerei und Zwietracht und Verletzung herrschen zwischen Geschwistern, sondern Gottes Herzschlag, der Herzschlag des Reiches Gottes ist, dass Liebe gelebt wird und die Gemeinde und wir als sein Leib, wir als seine Kinder, wir als seine Jünger und Nachfolger, wir ein Licht sind in dieser Welt und vorleben, was Liebe und Versöhnung ist. Denn wenn wir nicht leben und wenn wir nicht zeigen, wenn an uns niemand sieht und erkennen kann, was Gott sich mit Versöhnung und Liebe liebt einander gedacht und gemeint hat, woran soll diese Welt erkennen und wie soll sie verstehen, was Gott mit Versöhnung meint? Wie wollen wir die Botschaft der Versöhnung von Jesus in die Welt tragen, wenn wir sie nicht selber leben können? Und wie soll die Welt erkennen, was Versöhnung heißt, wie Gott sich Versöhnung gedacht hat, wenn wir es nicht schaffen, sie selber zu leben? Und dazu braucht es Demut. Dazu braucht es wirklich Demut. Von seinem eigenen hohen Ross runterzugehen, wenn man Streit hat, wenn verletzt worden ist, enttäuscht worden ist und wie oft bin ich schon selber enttäuscht worden und wie oft habe ich schon andere enttäuscht? Und dann hast du so den Moment, wo du meinst, denkst so, hey Mann, eigentlich müsste man sich doch jetzt vertragen wieder. Irgendwie müssen wir jetzt auch wieder gucken, dass wir zueinander finden. Und kennst du den Gedanken, der dann kommt? Ja, dann muss sie erstmal kommen. Sie hat doch, er hat doch. Ach, die haben doch angefangen. Wieso soll ich denn jetzt? Kennst du so Gedanken? Aber das, was er gesagt hat, war doch viel schlimmer als das, was ich gesagt habe. Ich habe doch nur reagiert darauf, was er oder sie mir angetan hat. Wenn er sich nicht so doof verhalten hätte, dann hätte ich doch gar nicht so reagiert. Also, kennt ihr das? Und es ist nichts anderes, wo wir anfangen, uns zu rechtfertigen. Es ist nichts anderes, wo wir den Ball weg von uns schieben wollen. Hier, mach du den Anfang. Aber Versöhnung im Reich Gottes funktioniert genau anders. Und dazu braucht es Demut. Dazu braucht es Demut. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir als sein Leib der Welt zeigen, den Menschen um uns herum zeigen, was es heißt, Versöhnung zu leben im Reich Gottes. Was es heißt, wirklich zu lieben, einander zu ertragen, füreinander da zu sein, über den Fehler des anderen hinwegzuschauen. Das ist es, wo Gott sich nachsehnt. Es geht nicht darum, dass wir nicht mal sagen können, ey, das hat wehgetan. Das hat verdammt wehgetan. Es war total demütigend. Das war total frustrierend. Wieso hast du mich so bloßgestellt? Wieso? Das bedeutet nicht, dass wir nicht Dinge beim Namen nennen sollen und dürfen. Aber es geht einen Schritt weiter. Versöhnung bedeutet, hier, das und das war nicht okay, das und das hat wehgetan, das und das und dieses und jenes, aber weil Jesus mir vergeben hat, vergebe ich auch dir. Und ich kann nicht nur vergeben, weil mir das jetzt jemand sagt. Gott sagt in seinem Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und deswegen wir können diese Quelle anzapfen. Wenn nicht wir, wer sonst? Du kannst diese Quelle anzapfen. Und wenn du sagst, ich hab's gerade nicht, dann greif danach, dann zapf sie an, dann ruf Gott, dann bitte Gott, sag Gott, gib mir deine Liebe, gib mir diesen Geist der Versöhnung, so sehr wie du mich geliebt hast, hilf mir auch meinen Nächsten zu lieben, meinen Bruder, meine Schwester, die gerade so doof sind, die so ätzend sind, ich wünsche dir alles, aber nichts Gutes, Gott, aber ich weiß es und ich will vergeben, weil ich weiß, du hast mir auch vergeben, als ich es nicht verdient hätte. Du hast mir auch vergeben, obwohl ich es nicht verdient hätte. Du hast nicht gewartet, bis ich dann irgendwie bereit dafür wäre oder bis ich dann irgendwie etwas dazu beigetragen hätte und mich an den Stand versetzt hätte, jetzt habe ich es verdient. Nein, du hast mich ohne Wenn und Aber geliebt und mir vergeben. Deswegen will ich meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Mann, meiner Frau, meinen Kindern, meinen Eltern, wem auch immer, will auch ich vergeben. Versöhnung meint die Überwindung einer Kluft zwischen zwei Parteien. Versöhnung meint die Überwindung einer Kluft zwischen zwei Parteien. Und das ist, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Er hat die Kluft zwischen uns und Gott überwunden. Und jetzt sagt Jesus, ich hab's euch vorgemacht. Jetzt lebt ihr. Das, was ich getan habe. Ihr versöhnt auch euch mit eurem Nächsten. Überwindet diese Kluft. Und lass die Welt sehen, was wirklich Liebe und Versöhnung heißt. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden als Christen, das zu leben in Gemeinden, es ist so viel Zwietracht, egal wo, egal welchem Land, egal ob das Pfingster, Baptisten, sonst was sind, es so vielen Gemeinden ist Zwietracht, so Spaltung ist Missgunst, ist Streitereien und hast du nicht gesehen. Und hier denke ich so, meine Güte, wie kann das sein, dass wir es nicht schaffen? Jesus hat es uns vorgemacht. Gott sagt, er hat die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Dann lasst uns diese Liebe leben. Lasst uns unseren Stolz beiseite legen. Lasst uns aufeinander zugehen. Lasst uns wieder Liebe und Versöhnung leben und nicht nur drüber reden. Amen. Das hat Kraft. Das hat Kraft, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Und ich möchte dir eins sagen. Ich glaube, es geht nicht nur darum, einfach Waffenruhe zu haben. Es geht nicht darum, eine Waffenruhe einzuführen. Versöhnung bedeutet nämlich nicht, dass wir hier eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand herbeirufen. Versöhnung nach dem Reich Gottes, Versöhnung, wie Gott sie sich gedacht hat, geht viel weiter als nur ein Waffenstillstand. Und jetzt gehen wir getrennte Wege. Wir trennen uns räumlich. Bleib du hier, ich gehe in einen anderen Raum. Wir reden nicht mehr drüber. Versöhnung im Reich Gottes, wie Gott sie sich gedacht hat, geht viel, viel weiter. Denn Versöhnung im Reich Gottes führt wieder zusammen. Ich glaube, wenn wir Versöhnung wieder leben würden und aufeinander wieder zugehen würden, ich glaube, unsere Gemeinden würden sich wieder füllen. So viele Menschen, die nicht mehr in Gemeinden sind, weil sie verletzt worden sind von Geschwistern, enttäuscht sind. Und ich will nicht darüber reden, wer jetzt Schuld hat, wer nicht Schuld hat. Darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, wenn wir nicht sagen würden, ja komm, Waffenruhe, Stillstand, komm, dann geh du dorthin, ich geh hierhin und dann ist hier Ruhe. Sondern wir anfangen würden, Versöhnung zu leben, wie Gott sie sich gedacht hätte. Dann würden wir anfangen, aufeinander zuzugehen. Dann würden wir uns die Hand reichen. Wir würden nicht warten, bis der andere kommt. Bis der andere sich vor uns in Staub wirft. Bis der andere endlich zugibt, dass er falsch lag. Bis der andere endlich zugibt und sich meiner Meinung anschließt. Bis der andere endlich so sich verhält und das tut und das sagt und das macht, so wie ich es will, wie ich meine, wie es sein soll, ja? Nein, sondern, dass ich sage, hey, weißt du was? Wir streiten uns hier so dämliche Sachen teilweise. Ach, du bist doch mein Bruder, du bist doch meine Schwester. Hier geht es nicht um richtig oder falsch. Hier geht es, liebe dein Bruder, liebe deine Schwester, leb Versöhnung, geh aufeinander zu, reich ihm die Hand, reich ihr die Hand. Das ist der Herzschlag Gottes. Das ist, was Gott sich wünscht. Versöhnung, die über einen Waffenstillstand und eine Waffenruhe hinausgeht. Eine Versöhnung, die wieder zusammenführt. Das ist Liebe, die zusammenhält. Das ist Liebe, die trägt. Das ist Liebe, die den Unterschied macht. Das ist es, wenn Gott sagt in seinem Wort, seid nicht gleichförmig dieser Welt, dass wir einfach mal sagen, hier, du meinst, Liebe ist das? Ich zeig dir, was Liebe nach dem Herzschlag Gottes ist. Sie geht viel weiter. Sie geht viel weiter. Sie hält noch die andere Wange ein. Sie vergibt, sie verzeiht, sie versöhnt. Sie geht aufeinander zu. Das ist Gottes Herzschlag. Denn dann werden alle erkennen, dass ihr wahrhaft mein Jünger seid. 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allem aber, lasst nicht nach, einander zu lieben. Lasst nicht nach. Und wie schnell und wie oft merken wir das, dass wir nachlassen in der Liebe. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Sie erträgt. Lasst uns nicht nachlassen in der Liebe. Und dort, wo du die Fehler des anderen nicht mehr tragen kannst, lass dir neu von Gott Liebe geben. Hab den Mut, bitte Gott dir Kraft zu geben auf deinen Bruder, deine Schwester, auf deinen Ehemann, deine Kinder, deine Eltern, wen auch immer, wieder zuzugehen. Wisst ihr, als Jesus unterwegs war und die Pharisäer die Ehebrecherin brachten zu Jesus, da schmissen sie sie vor seine Füße und wollten sie steinigen. Und Jesus sagte dann ja hier, wenn ihr meint, ihr habt keine Schuld auf euch geladen, dann werft den ersten Stein. Und mit einem Mal hatte er die Situation dann komplett geändert. Und was machten die Pharisäer? Sie warfen keine Steine, ja. Aber was taten sie? Sie drehten sich um und verließen Jesus und ließen die Frau im Staub zurück. Jesus, er warf nicht nur keinen Stein. Jesus wandte sich der Frau zu und reichte ihr die Hand und hob sie aus dem Staub wieder auf. Es geht nicht immer nur darum, wer den Stein hier geworfen hat. Die Frage ist, wo ist die Hand? Die Frau war eine Sünderin. Sie hatte Ehebruch begangen. Jesus hat mit dir auch nicht erst verhandelt. Er hat gesagt, bereust du auch deine Sünden? Bist du dir klar, was du da gemacht hast? Tust du Buße? Wirst du ab jetzt dein Leben ändern? Nichts dergleichen hat Jesus getan. Er reichte ihr die Hand und richtete sie wieder auf. Wir sind manchmal froh, wenn wir schon nicht die Pharisäer sind, die Steine nicht werfen, oder? Aber sind wir auch Jesus, der die Hand reicht, dem Bruder, der Schwester, der Ehebruch begangen hat, der dich verletzt hat, dein Ehepartner, deine Eltern, dein Pastor, und geben ihm die Hand und richten wieder auf. Oder Jesus mit seinen Feinden, als Jesus dann kurze Zeit, nachdem er den Jüngern gesagt hatte, liebt einander, daran wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid. Kurz danach wird Jesus gefangen genommen im Garten Gethsemane. Wir kennen alle die Geschichte. Und was passiert? Sie wollen ihn gerade gefangen nehmen. Und Petrus, ich verteidige meinen Meister, schwang sein Schwert und schlug einem der Leute das Ohr ab. Und selbst dort, als Jesus wusste, die kommen, um mich zu geißeln, um mich zu foltern und zu töten. Was macht Jesus? Ich meine, es ist unglaublich. In der schwersten Stunde geht Jesus hin und heilt dieses Ohr von dem einem Mann, der nach seinem Leben trachtet. Und als Jesus dann am Kreuz hing und seine letzten Atemzüge tat, was sagte Jesus? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist das Gebet, was ich mir wünsche, wo ich sage, Gott, dieses Gebet will ich beten. Will ich beten über die Menschen in meinem Umfeld, die mich verletzen, die mir Unrecht tun, die mir wehtun, die mich, keine Ahnung, die doofe Sachen über mich sagen, die mit mir umgehen, die mich einfach verletzt haben. Gott, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, wie sehr sie mir wehgetan haben. Vergib ihnen, denn sie wissen überhaupt nicht, was sie dort gesagt haben. Das sollte unser Gebet sein. Gott, ich weiß gar nicht, ob sie weiß, ob er weiß, ob sie wissen, wie sehr mich das verletzt hat, wie sehr mir das wehgetan hat, was sie dort getan, dort gesagt oder dort nicht getan haben, wie sie dort mich gedemütigt haben. Aber Jesus, ich bete, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie getan haben. Sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. Sie wissen gar nicht, wie sehr mir das wehgetan hat. Wenn du sagst, es hat so weh getan. Es hat mich so beleidigt. Es hat mich so gedemütigt. Es hat mich so verletzt. Dann lass das dein Gebet sein. Gott, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie dort getan haben, wie sehr sie mich verletzt haben. Sie können gar nicht nachvollziehen, wie sehr mich das getroffen hat. Wie sehr mich das getroffen hat, was mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Bruder, meine Schwester, mein Hauskreisleiter, whatever, hier getan oder gesagt hat. Kolosser 3, Vers 13 heißt es, und ertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. So wie Gott euch vergeben hat, so vergebt auch ihr eurem Nächsten. Einer meiner liebsten Geschichten in der Bibel ist die Geschichte von Josef. Wir hatten früher zu Hause einen Plattenspieler. Ja, ich komme auch aus der Generation. Er hat einen Plattenspieler. Und wir hatten eine Schallplatte von Josef. Und meine Mutter sagt mir das heute noch, ich habe diese Platte rauf und runter gehört. Ich, keine Ahnung, wie oft ich diese Geschichte mir angehört habe. Ich habe diese Geschichte einfach geliebt. Und ich habe sie die Tage noch einmal gelesen. Und was mich so fasziniert an Josef. Ich meine, Josef war ein Träumer, ja. Er war der Lieblingssohn. Er war der einzig leibliche Sohn. Und er war ja der Lieblingssohn. Und seines Vaters und seine Brüder mochten ihn ja eh schon nicht, seine Halbbrüder. Und die waren eh nicht so begeistert, weil er wurde eh immer bevorzugt, bekam die besten Kleider. Ja, wenn die dann einkaufen gegangen sind, hat er die neuen Klamotten gekriegt und seine Brüder haben die alten Klamotten von dem Second-Hand-Laden bekommen. Keine Ahnung, aber der Vater hat ihn immer bevorzugt und jeder wusste, ihn liebt er besonders. Und er hatte keinen guten Stand in der Familie und sie haben auch kein gutes Wort über ihn verloren. Und dann eines Tages fing er an, Träume zu haben und er war ja noch so klug und hat seinen Brüdern diese Träume erzählt. Ihr werdet einmal vor mir knien, euch verbeugen und mich verehren und ich bin der Größte unter euch und so. Ich meine, das war ja sehr klug, dass er seinen Brüdern, die ihn ohnehin schon nicht mochten, sagte, Leute, ich bin irgendwann mal hier der Big Player und ihr werdet mir hier zu Füßen liegen. Und ihr kennt die Geschichte, wie sie ausging. Seine Brüder waren so sauer, dass sie ihn dann irgendwann in die Sklaverei verkauft hatten. Zuvor hatten sie vor, ihn zu töten. Sie wollten ihn ernsthaft töten und sie haben es nur nicht getan, weil einer der Brüder gesagt hat, das können wir nicht tun. Und er wurde dann in Sklaverei verkauft, landete in Ägypten bei einem großen Mann, der beim Pharao in hoher Position stand und so. Und Gott war bei ihm. Aber ich meine, Josef wusste ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ne? Ich meine, er landet im Gefängnis und er ging Jahre ins Land. Und ich glaube, der hat oft erst an die Träume gedacht und dachte, meine Gott, wahrscheinlich waren das alles nur Hirngespinste. Ich hätte mal nichts sagen sollen, dann würde ich jetzt nicht hier im Kerker sitzen. Vielleicht hätten meine Brüder mich ja dann doch nicht verkauft. Und ich glaube, er muss so frustriert und so verletzt sein, er muss auch so verbittert gewesen sein. Meine Brüder, meine eigene Familie, meine eigene Sippe verkauft mich in die Sklaverei. Geht's noch? Ich meine, ich hatte auch mal eine Streiterei mit meinen Brüdern, aber ich glaube, also ich hoffe, keiner von denen wollte mich verkaufen als Sklave. Ne? Ich meine, ich muss mal mit denen reden und fragen mal an Weihnachten, ob die das auch mal in Erwägung gezogen hätten. Aber ihr kennt das alle, oder? Auch Streitereien mit Geschwistern, aber das ist schon eine heftige Nummer. Da wird jemand verkauft in Sklaverei und eigentlich wünscht man ihm den Tod. Und dann wird dem Vater gesagt, ja, dein Sohn, der wurde vom wilden Tier gerissen. Und der Vater wurde sein Lebens nicht mehr glücklich. So, und dann geht die Geschichte weiter. Gott ist mit ihm über die Jahre und so. Und irgendwann holt Gott ihn raus und er wird die rechte Hand vom Pharao. Und er wird der Retter von zigtausend von Menschen, die sonst im Hungertod einhergefallen wären. Aber bis dahin war das echt war das schon eine krasse Geschichte. Und dann geht's da weiter. Dann irgendwann kommen seine Brüder kommen, weil ihr Vater gehört hat, hier in Ägypten, da gibt es noch was zu essen und die sollen hin und sollen Getreide holen. Und dann kommen sie dorthin und sie erkennen Josef nicht, aber Josef erkennt ganz schnell, wer da vor ihm steht, seine eigenen Brüder. Und dann fängt er an, so ein richtig fieses Spiel mit seinen Brüdern zu machen, wo er sie in das Licht führt, ne, so ein Becher, Goldbecher bei denen im Sack versteckt und hast du nicht gesehen und so. Und er macht ein richtig fieses Spiel. Und ich bin felsenfest von überzeugt, dass in dieser Zeit, wo er so mit seinen Brüdern so spielte und sich ihnen nicht gezeigt hat, dass er echt mit dem Gedanken gespielt hat, so, jetzt zahle ich's euch heim. Er wollte Rache, er wollte Genugtuung, er wollte hier mal zeigen, du Jungs, und wahrscheinlich musste er auch an die Träume denken, die er vor Jahrzehnten hatte. Ja, jetzt kriechen sie von meinem Boden. Aber hey, die Sache wird noch richtig übel für die werden. Und er rang damit. Ich bin mir felsenfest von überzeugt. Aber mit der Zeit wurde sein Herz total weich. Und da war was in ihm, wo er merkte, nee, das ist nicht in Ordnung. Wo er erkannte, hey, all das Schlechte, was da passiert ist, Gott hat es zum Guten gewendet und hat es zum guten Ausgang gebracht. Und dann zeigte er sich seinen Brüdern und sie haben Todesangst bekommen. Haben gedacht, wenn der uns jetzt lynchen wird, der kommt ja sogar noch davon. Der wird uns in den Kerker, lässt uns da verhungern, der kriegt keinen Strafprozess. Der muss nicht Angst haben, dass ihm irgendjemand ins Leder will. Der kann mit uns hier machen, was er will. Und sie haben Angst, Todesangst. Und Josef sagt, Jungs, hey, habt keine Angst. Und er fängt an zu weinen, bitterlich, fängt an zu weinen und wirft sich in ihre Arme. Und sagt, kommt her, ihr habt mir so übel mitgespielt. Und Leute, ich weiß nicht, hat dir jemand nach dem Leben getrachtet? Hat dir jemand die Sklaverei verkauft?
Nee, mich hat aber die Erde doof angeguckt. Ich wurde nicht gelobt, mir wurde nicht Danke gesagt, als ich das und jenes getan habe.
Josef, dem wurde richtig übel zugespielt. Und Josef ging hin und hat seinen Brüdern vergeben. Und dann geht die Geschichte ja noch ein Stück weiter. Er holt die Familie zu sich nach Ägypten und versorgt sie dort. Und dann stirbt sein Vater, das Oberhaupt der Familie, der den Laden zusammenhält. Und ja. Und es ist ja so, wenn dann so das Oberhaupt dann wegbricht, dann werden die Karten neu gemischt. Ne? Hatten in der Familie so einen Fall dort, hat sich eine Tante, waren lange verheiratet mit dem Mann, die sind schon älter und Kinder sind aus dem Haus, aber der Vater lebte noch. Und eigentlich war die Ehe, die haben nur noch zusammen gelebt. Und eigentlich wollte sie nur noch weg von ihm. Und sie hat sich dann getrennt, als der Vater gestorben ist. Weil sie hätte es nie übers Herz gebracht, sich von ihrem Mann zu trennen, solange ihr Vater noch lebt. Und so ähnlich stelle ich mir das vor mit Josef. Der Vater war noch da und die Brüder denken sich so, ey, der Papa, der ist da, der wird schon darauf achten, dass hier die Sache nicht in die Hosen geht. Nicht, dass der Josef sich das nochmal anders überlegt. Ne? Ich meine, jetzt sind wir hier in seinem Palast und wer weiß, wenn der einen schlechten Tag hat. Bloß hier, wir backen mal ganz kleine Brötchen, sind immer schon nett und freundlich und hoffen, die Sache geht hier weiterhin gut aus. Und dann starb der Vater und dann wurden die Karten neu gemischt. Und auf einmal bekamen die Brüder wieder richtig Angst. Mein Güte, Vater ist weg. Was wird er jetzt tun? Wird er jetzt seinen Racheplan zu Ende führen? Macht er jetzt kurzen Prozess mit uns? Und das sagten sie dann auch Josef, sagten, willst du uns jetzt, wo Vater nicht mehr da ist, willst du jetzt deine Rache, willst du uns jetzt ans Leder, willst du jetzt deine Genugtuung, willst du jetzt die Sache zu Ende führen? Und dann passierte Folgendes. Josef fing bitterlich an zu weinen vor seinen Brüdern und sagte, nein, ich vergebe euch. Ich habe euch gesagt, ich habe euch vergeben. Aber auch wo der Vater jetzt nicht da ist. Ich weiß, aber ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe euch vergeben. Und er reicht seinen Brüdern die versöhnliche Hand. Wenn Jesus seinen Feinden am Kreuz im Garten Gethsemane mit Liebe und Versöhnung begegnen konnte. Ja, der Sohn Gottes. Ja, aber er war nicht nur Gott, Sohn, er war auch Mensch. Dann lass dir das Beispiel von Josef in Erinnerung rufen. Josef, ein Mann wie du und ich, dem viel übler zugespielt worden ist, dem viel übler mitgespielt worden ist, wahrscheinlich als dir und mir. Vergab seinen Brüdern, die ihm nichts mehr als den Tod gewünscht haben. Die wussten nicht, dass der irgendwann im Palast da auftaucht. Die dachten, der geht in die Sklaverei und wird als Sklave irgendwo verrotten, sterben und kein Hahn wird nach dem krähen. Das dachten seine Brüder, als sie ihn damals verkauften. Und Jesus sagt, ich vergebe euch. Ich glaube, dass uns Gott herausfordert, Versöhnung ganz neu zu definieren, Liebe ganz neu zu leben. Wenn wir über die 99 Schafe reden, das eine, das weggelaufen ist, dann denken wir immer, das eine Schaf, das sind diejenigen, die sich von Gott abgewandt haben und die einfach nicht mehr glauben, die vom Glauben abgefallen sind. Ich glaube vielmehr, dass es nicht nur die sind, die vom Glauben abgefallen sind, sondern es auch diejenigen sind, die so verletzt sind, dass sie sich abgewandt haben von ihren Geschwistern und von der Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, ich bin ihnen nachgegangen. Der Hirte verlässt die 99 und geht diesem Schaf nach. Aber er sagt auch seinen Jüngern, ich habe euch ein Beispiel gegeben, jetzt tut ihr es. Also geh du dem einen Schaf nach. Geh du deinem Bruder, deiner Schwester nach. Ich glaube, ich komme jetzt zum Ende, dass Gott hier heute dir Namen, Gesichter vor Augen malt. Ich glaube, dass jetzt in diesem Moment du Gesichter vor deinen Augen hast. Dass du Namen hast, ein oder mehrere Namen, wo du weißt und Gott anklopft und sagt, hier, mit ihm, mit ihr, mit ihnen, es ist dran, dass du dich versöhnst. Und dass du nicht wartest, bis sie kommen, sondern dass du heute gehst. Und wenn wir gleich nochmal eine Zeit vom Gebet und vielleicht nochmal ein Lobpreislied anmachen, möchte ich dir Mut machen. Lass diesen Moment nicht verstreichen. Wenn du jetzt einen Namen hast, nimm dein Handy, schreib eine Nachricht, ruf die Person heute an, lass es nicht verstreichen, weil wenn Gott dir das zeigt, dann ist das ein göttlicher Moment, wo Gott in dem Moment so drin ist, wo Gott seinen Segen reingibt. Und glaub mir, Gott zeigt es nicht ohne Grund. Er geht mit dir dort in dieses Gespräch. Er geht mit dir in diese Situation. Er hat dir diese Person nicht umsonst gezeigt. Der Dieb kommt zu entzweien, zu töten und zu zerstören. Aber Jesus kommt, um zu einen zusammenzuführen, zu heilen und wiederherzustellen. Und wenn wir das glauben, dann lasst uns nicht nur drüber reden und drüber nachdenken, dann lasst uns diesen Schritt im Glauben tun und auf unseren Nächsten zuzugehen. Amen. Das braucht Demut. Aber was sagt die Bibel? Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und Gnade bedeutet auch, dass Gott dir Gelingen schenkt, dass Gott dir Kraft schenkt, dass Gott dir Liebe schenkt, dass Gott dir all das gibt, was du dafür brauchst, um diesen Schritt zu gehen. Sei du die Hand, die sich runterneigt in den Staub. Und wieder aufrichtet. Sei du der Josef, der seinen Brüdern, die ihm so übel mitgespielt haben und obwohl sie es nicht verdient haben, vergibt. Lasst uns das sein, was Jesus gesagt hat. Oder die sein, die das leben. Die sagen, okay Jesus, dieses Gebot ist nicht nur eine Idee. Ich will es leben, ich will es mit Leben füllen. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Können wir zusammen aufstehen? Detlef, könnt ihr ein Lobpreislied schon anspielen? Ich möchte jetzt beten. Jesus, wir danken dir. Du bist ein Gott der Versöhnung. Und wir danken dir, Jesus, dass dort das, was in Zweiten getrennt und zerstört worden ist, dass du es wieder zusammenfügen möchtest. Und dass deine Versöhnung über einen Waffenstillstand hinausgeht, sondern dass du wieder zusammenbringen möchtest, was zusammengehört. Und was vielleicht durch Verletzung, Enttäuschung, durch Wut, durch Streit, was auch immer getrennt worden ist, willst du wieder zusammenbringen. Du möchtest Ehen heilen, du möchtest Familien heilen, Freundschaften. Du möchtest dort, wo Menschen der Gemeinde den Rücken zugewandt haben, du möchtest sie wieder zurückbringen, zurückführen. Du möchtest wieder Gemeinden zusammenbringen. Du möchtest Einheit bringen, du möchtest Einheit wirken. Und deine Gemeinde soll ein leuchtendes Beispiel sein, was es heißt, zu lieben, zu versöhnen und in Einheit sich einander in Liebe zu ertragen und miteinander zu gehen. Ein ganz anderes Level von Liebe und Versöhnung, was die Welt nicht kennt und was wir auch nicht können ohne dich. Aber deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Gott, wir bitten, dass du deine Liebe heute ganz neu wieder ausgießt in unsere Herzen. Dass wieder, Gott, dass deine Gnade reinkommt in unsere Beziehungen. Dass Gnade hineinkommt in unsere Gemeinden. Dass Gnade hineinkommt in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Freundschaften. Gott, dass du dort hineinkommst, Gott. Wir wollen, Gott, dass diese Liebe sich Bahn bricht und dass du wieder, dass du Heilung bringst, dass du zusammenführst, dass du heilst. Gott, dass du zusammenbringst, was zusammengehört, Gott. Im Namen Jesus, Gott, ich bete im Namen Jesus, dass du uns den Mut schenkst, dass wir wirklich diesen Schritt gehen, auf den anderen zugehen, dass wir nicht warten, bis der andere geht, sondern wir wollen den ersten Schritt tun, weil du der Erste warst, der einen Schritt auf uns zugetan hat, obwohl wir es nicht verdient hätten. Wir wollen sein wie Josef. Wir wollen uns daran ein Beispiel nehmen. Und wenn er es schaffen konnte, dann auch wir. Und wenn du lieben konntest, dann auch wir. Denn du hast es getan, damit wir es dir heute gleich tun dürfen. Und Gott, ich bete, dass du jetzt in diesem Augenblick durch die Reihen gehst und dass du Gesichter zeigst vor Menschen in unserem Leben, Gott, wo es dran ist, dass wir auf sie zugehen heute. Dass du Namen in den Geist bringst, Gott, dass jetzt uns Namen in den Sinn kommen von Geschwistern, von Brüdern, Familienangehörigen, wo du rein möchtest und Versöhnung hineinbringen möchtest. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Und ich möchte dir Mut machen, dass wenn du jetzt so einen Namen hast und so ein Gesicht dir vor Augen steht, bring's vor Gott, aber bleib dabei nicht stehen. Nimm dein Handy, schreib eine WhatsApp-Nachricht, ruf die Person nach dem Gottesdienst direkt an und sag, hey, lass uns doch mal wieder auf einen Kaffee treffen. Und geh diesen Schritt, denn das ist ein heiliger Moment, den Gott dir schenkt, wo Gott jetzt in diesem Augenblick eine Tür öffnet und dich einlädt, geh hindurch. Lass diesen Moment der Gnade nicht verstreichen. Lass diesen Moment, wo diese Tür auf ist, nicht verstreichen. Nimm die Tür, fasse Mut und sei gewiss, Gott ist bei dir. Gott ist bei dir, im Namen Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.